Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil ich nur 20 Minuten habe und Ihnen die Wurzeln der Krise erklären soll. Also das wird nicht so ganz einfach sein, aber versuchen wir es mal. Nun, was sind die Wurzeln der Krise? Vielleicht sage ich erst mal, was nicht die Wurzeln der Krise sind. Nicht die Wurzel der Krise ist, dass es in Griechenland Korruption gibt, zum Beispiel. In Deutschland gibt es übrigens auch Korruption. Wird ja vielleicht vergessen. Nicht die Wurzel der Krise ist auch, dass die Griechen mehr Urlaubtage haben nach Frau Merkel, was gar nicht stimmt wahrscheinlich, als die Deutschen. Auch das ist nicht die Wurzel der Krise. Nicht die Wurzel, ja, Sonne vielleicht. Nicht die Wurzel der Krise ist auch, dass einige Länder höhere Staatsdefizite haben als Deutschland. Es haben nämlich einige der Länder, die in Schwierigkeiten sind, auch geringere Staatsdefizite. Nicht die Wurzel der Krise ist schließlich auch, dass die Eurozone von vornherein ein Fehler war. Das ist ja auch, was viele glauben, unterschwellig. Ganz viele von denen, die jeden Tag mit irgendwelchen Kleinigkeiten kommen und sagen, was alles schiefläuft und warum es schiefläuft und warum es schiefgehen muss und warum Griechenland ausscheiden muss und sonst noch irgendwas, welches Geschwätz, das man jeden Tag hören muss, glauben ja insgeheim, dass es von vornherein ein Fehler war, die Eurozone zu gründen. Sie glauben, dass es von vornherein ein Fehler war, in eine Währungsunion in Europa zu gehen. Und da fängt schon der Irrtum an. Da fängt der entscheidende Irrtum an, weil ich glaube, dass die meisten Leute, diejenigen, die heute so extrem kritisch reden, wie Herr Henkel und andere, dass diese Leute von vornherein nicht verstanden haben und warum eine Währungsunion vernünftig sein kann und deswegen an ihrem alten Vorurteil hängen, dass die Währungsunion eigentlich weg muss. Das ist grundlegend falsch. Das ist aber nicht nur falsch, weil es von vornherein schon falsch war, sondern es ist auch falsch, weil man eine Währungsunion nicht einfach beseitigen kann. Wenn ich höre, dass der bundesdeutsche Wirtschaftsminister sich hinstellt und sagt, Griechenland soll einfach mal ausscheiden, hätte er doch mal gesagt, wie das geht. Wie macht man das denn in einer Währungsunion? Geht man einfach hin, hat man einfach am nächsten Tag irgendwie neue Währungen? Die drückt man jedem einzelnen Bürger in die Hand und sagt, hier, du hast eine neue Währung, gib mir die alte zurück, oder was? Es ist unglaublich absurd, dass das Niveau der Diskussion hat eine Tiefe erreicht, die ist unterirdisch inzwischen. Und nicht mehr. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, wenn mir jemand gesagt hätte vor 10 Jahren, dass inmitten Europas, in der Mitte Europas, ein Land nach 3 Jahren Rezession mit 25% Arbeitslosigkeit, dass ein solches Land ganz hochoffiziell beschließt, noch einmal in den nächsten 2 Jahren 65 Milliarden versuchen zu sparen, wie das Spanien getan hat. Da hätte ich jedem Menschen gesagt, nein, das ist verrückt. Wir sind doch normale Menschen, wir sind doch rational denkende Wesen, wir haben Politiker, mit denen man reden kann. Das ist unmöglich. Und es ist letzte Woche passiert. Spanien hat sich verpflichtet, noch einmal 65 Milliarden zu sparen, obwohl sie in der größten wirtschaftlichen Krise seit 1929-30 sind. Das muss man sich vorstellen. Bei 25% Arbeitslosigkeit, bei 50% Jugendarbeitslosigkeit entscheidet sich Spanien, den Versuch zu machen, noch einmal massiv einzusparen und damit die Rezession dramatisch zu verschärfen. Wo sind wir hingekommen? Darüber müssen wir auch einen Moment nachdenken. Wo sind wir hingekommen, dass es nicht möglich ist, in Europa eine halbwegs rationale Diskussion, wenigstens über diese eine primitive Frage, die noch gar nichts mit den Ursachen der Eurokrise zu tun hat, nämlich über die primitive Frage zu führen, ob es möglich ist, mitten in einer Rezession zu sparen? Und die Antwort ist eindeutig nein. Und Griechenland hat es jetzt schon 3 Jahre lang versucht. Griechenland ist in der tiefsten Rezession aller Zeiten. Griechenland hat eine große Masse der Maßnahmen, die ihnen von der Troika, vom Internationalen Währungsfonds und so weiter auferlegt wurde, hat es erfüllt. Und was ist passiert? Das Staatsdefizit ist gestiegen. Ja, warum ist das Staatsdefizit gestiegen? Nun, weil in einer Rezession das Staatsdefizit immer steigt. Und wenn der Staat versucht zu sparen, wenn der Staat seine Ausgaben senkt, mitten in einer Rezession, Rezession heißt, dass die privaten Menschen nicht mehr Geld ausgeben. Sie geben weniger Geld aus. Dann sagt der Staat, oh, jetzt gebe ich auch noch weniger Geld aus. Und dann soll die Wirtschaft funktionieren? Das ist so einfach. Dazu braucht man kein Ökonom sein, dazu braucht man kein Keynesianer sein, dazu braucht man nichts sein, dazu muss man nur zwei und zwei sozusagen zusammenzählen zu können, um zu sehen, dass das niemals funktionieren kann. Es kann niemals funktionieren. Und es geht nicht darum, ob die nicht wollen und ob die nicht können. im besten Fall, die meisten sagen ja, die wollen das alles gar nicht. Wir müssen jetzt noch mehr Daumenschrauben anlegen, weil bisher hat es nicht funktioniert, weil die ja nicht wollten. Die anderen, die weniger Radikalen, die sagen, wir müssen die Daumenschrauben weiter anziehen, weil bisher haben sie nicht gekonnt, also müssen wir politischen Druck ausüben, damit sie können. Die Wahrheit aber ist, dass man nicht kann, dass es nicht geht, dass es unmöglich ist. Und wir verlangen von diesen Ländern die ganze Zeit etwas absolut Unmögliches. Und was soll dann rauskommen, wenn wir etwas Unmögliches verlangen? Nun, es muss eine Explosion rauskommen. Irgendwo muss etwas explodieren. Wenn Sie etwas vollkommen Unlogisches verlangen, wenn Sie in einen Kessel immer mehr Druck hineingeben, immer mehr Druck, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, dann wird auch der stärkste Kessel irgendwann explodieren. Und ganz nah an diesem Punkt sind wir jetzt. Und warum sind wir an diesen Punkt gekommen? Nun, in erster Linie deswegen, weil von Anfang an, weil die Politik vom ersten Augenblick an sozusagen sich verweigert hat, auch nur eine Sekunde ernsthaft darüber nachzudenken, was in dieser Währungsunion passiert ist, was überhaupt eine Währungsunion ist und warum es in dieser Währungsunion schiefgegangen ist. Und das will ich noch ganz kurz versuchen zu erklären. Was ist eine Währungsunion? Warum gab es eine Währungsunion in Europa? Nun, in Europa gibt es eine Währungsunion nicht, weil der Herr Kohl und der Herr Mitterrand irgendwann Händchen halten, sich entschlossen haben, gemeinsame Sache in wirtschaftlichen Fragen zu machen. Nein, das ist nicht der Grund. Das glauben zwar viele, ist aber falsch. In Europa gibt es aus einem völlig rationalen Grund eine Währungsunion und die heißt, wenn Länder sich zusammenschließen, wirtschaftlich zusammenschließen, so wie das Österreich und Deutschland zum Beispiel seit 30 Jahren getan haben oder 40 Jahren getan haben, und die eine Land seine Währung fest an die andere koppelt, dann können diese Länder irgendwann aufhören, unterschiedliche Währungen zu haben, also Schilling und D-Mark, und können sagen, wir machen die gemeinsame Währung, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Und was ist das gemeinsame Ziel? Das ist die einfache Frage, die man noch beantworten muss. Nun, das einfache Ziel ist nicht 3% Haushaltsdefizit zu haben, sondern das gemeinsame Ziel ist, immer die gleiche Inflationsrate zu haben. Von nun an in einer Währungsunion muss man immer die gleiche Inflationsrate haben. Und man einigt sich ja auf eine Inflationsrate. Und in Europa haben sich alle auf eine Inflationsrate geeinigt, nämlich genau 2% oder knapp unter 2%. Das war die alte deutsche Inflationsrate, auf die hat man sich geeinigt. Und warum war es vernünftig, sich darauf zu einigen? Nun, aus einem einfachen Grund. Weil vorher, bevor es den Euro gab, hatten wir auch europäische Geldpolitik. Wir hatten europäische Wirtschaftspolitik, die in Frankfurt gemacht wurde. Aber sie wurde in der Bundesbank gemacht. Und es war Geldpolitik für Deutschland, die aber für Europa galt, weil die anderen sich ja an Deutschland drangehängt hatten. Und der große und der wirklich progressive und große und wichtige, auch ökonomisch entscheidende Schritt von einem System absolut fester Wechselkurse, so wie wir es hatten in Europa vor dem Euro, hin zum Euro ist, dass von nun an zwar Geldpolitik immer noch in Frankfurt gemacht wird, aber Geldpolitik für Europa. Nicht mehr Geldpolitik für Deutschland, dass sich die anderen anhängen, sondern Geldpolitik für Europa. Das ist der entscheidende Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz zentraler Punkt. Wenn man ein bisschen makroökonomisch denkt, ist das einer der zentralsten Punkte, die man überhaupt erreichen kann. Und das haben wir erreicht in Europa. Aber es wurde gleich versaut. Warum wurde es gleich versaut? Nun, weil viele eben nicht verstanden haben, worum es geht. Nämlich, dass man sich an dieses Inflationsziel nun halten muss. Und nun kann man die einfache Frage stellen, und ich könnte Ihnen eine PowerPoint vorführen, will ich jetzt nicht tun, können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch ein Bild angucken oder zwei. Warum ging das nicht mit dem Inflationsziel? Nun, aus zwei Gründen. Weil irgendwo in Südeuropa einige Länder, eine Regierung, in der Tat, Griechenland ist eingeschlossen, aber Griechenland ist das Unwichtigste von allen Ländern dabei, einige große Länder sich nicht an das Inflationsziel gehalten haben. Wir haben es überschritten. Wir haben nicht gewaltige Inflation gemacht, sondern die haben statt 2% 2,5 gemacht. 2,5% Inflation ist ja nicht gefährlich an sich und wäre überhaupt kein Problem. Es gibt dazwischen ein Land, Frankreich, das hat genau 2% Inflation gemacht. Aber wer hat sich auch nicht daran gehalten? Und das darf in Deutschland nicht gesagt werden, außer heute Abend in Mainz. Außer heute Abend in Mainz darf man das nicht sagen eigentlich. Deutschland hat sich nicht daran gehalten. Deutschland hat mit einer Lohnsenkungspolitik, mit einer Gürtelengerschnallpolitik systematisch dafür gesorgt, dass es unter dem Inflationsziel geblieben ist. Die einen haben über ihre Verhältnisse gelebt und Deutschland hat systematisch unter seinen Verhältnissen gelebt. Und das ist genau das Einzige, was man einer Währungsunion nicht darf. Währungsunion heißt nämlich, weil man sich auf ein vernünftiges, kleines, niedriges Inflationsziel einigt. Währungsunion heißt, dass sich jeder an seine Verhältnisse anzupassen hat. An seine. Nicht an die griechischen, nicht an die französischen, nicht an die chinesischen, sondern jeder hat sich an seine Verhältnisse anzupassen. Und was sind seine Verhältnisse? Nun, seine Verhältnisse sind immer in einer Volkswirtschaft, egal welche Art von Volkswirtschaft, ist immer das, was hinten rauskommt, sozusagen. Und das ist die Produktivität. Jeder hat sich an seine Produktivität anzupassen. Nämlich das ist das, was er im Inland verteilen kann, was er produziert hat, was er verteilen kann. Aber er kann es nicht nur verteilen, er muss es auch verteilen. Warum? Weil sonst er hat Zeit dafür zu sorgen, dass entsprechend seiner Produktion auch im Inland Güter benutzt werden. Ich will nicht sagen verbraucht werden, dann sagen wieder alle Konsum, Konsum ist schlecht. Nein, benutzt werden für ökologische Zwecke oder was auch immer, ist völlig egal. Ja, ich kenne ja die Fragen, die jetzt gleich kommen. Deswegen, ich hoffe, ich habe bis jetzt das Wort Wachstum noch nicht benutzt. Ich bemühe mich, es nicht zu benutzen. Sonst führen wir nämlich nachher eine Stunde Diskussion über Wachstum. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, wie man aus einer unmöglichen Situation wieder herauskommen kann. Das geht nur darüber, dass, ja, man wächst, aber... Nun, der Punkt ist, man muss sich an seine Verhältnisse anpassen. Das kann man, wie gesagt, man kann das, was man produziert, kann man verwenden, wie man will. Jeder kann es verwenden, wie er will. Der eine darf seine Urlaubstage verlängern, der andere darf seine Arbeitszeit verlängern, der dritte darf seinen ökologischen Haushalt sozusagen der Volkswirtschaft in Ordnung bringen. Man darf das verwenden, wie man will, aber man muss es verwenden. Wofür man es nicht verwenden darf, es gibt nur eine einzige Sache, wofür man es nicht verwenden darf. Man darf es nicht verwenden, um die anderen im Wettkampf der Nationen niederzukonkurrieren. Und genau dazu, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dazu hat sich Deutschland Anfang der 2000er Jahre entschlossen. Ein bisschen vorher schon, war schon 1999, hat sich Deutschland entschlossen, seine Produktivität nicht mehr zu verwenden im Inland, sondern sie dazu zu verwenden, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Nur was man nicht bedacht hat, wenn der eine seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert, verschlechtert der andere seine Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Wettbewerbsfähigkeit ist nämlich ein relatives Konzept. Wenn wir jetzt irgendeinen Politiker aus Berlin hier hätten, würde der das mal lernen. Aber es kommt ja keiner. Solchen Veranstaltungen. In Berlin ist das nämlich noch nicht durch die Käseglocke gedrungen, sage ich immer. Das Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Wenn ich jetzt sage, die Welt muss ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, sagt jeder hier im Saal, das ist doch absoluter Schwachsinn. Die Welt kann nicht gegen wen? Soll die Welt dann ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern? Nein, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert man immer gegen jemanden. Alle dürfen ihre Produktivität erhöhen, das dürfen alle. Alle dürfen ihre eigene Produktion verbessern, dürfen ökologische und wunderbare Dinge damit tun. Aber sie dürfen nicht unter ihren Verhältnissen leben. Sie dürfen nicht den Gürtel enger schnallen und die Produktivität dazu benutzen, die eigenen Preise zu senken, weil man sich auf ein Inflationsziel geeinigt hat, die einen Preise zu senken und die anderen niederzukonkurrieren. Das darf man genau nicht. Und das ist die zentrale Regel jeder vernünftigen Währungsunion. Außerhalb von Währungsunion braucht man das nicht. Warum braucht man das nicht? Weil wenn ein Land das die ganze Zeit tut und riesige Überschüsse in seinem Außenhandel aufhäuft, so wie Deutschland das in den letzten Jahren getan hat, dann früher oder später werden selbst diese verrückten Devisenmärkte dazu kommen, herauszufinden, dass man die Währung dieses Landes eher aufwerten als abwerten muss. Wenn aber die Währung dann aufwertet, dann sind die schönen Vorteile, die man sie versucht hat zu erreichen, wieder verschwunden. Das war das Modell, das Deutschland 40 Jahre vorher hatte. Da hat man auch ab und zu mal versucht, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, aber ist immer in einer Aufwertung der D-Mark wieder untergegangen. Das war es in der Europäischen Währungsunion, gab es jetzt nicht mehr. Es war die einmalige Gelegenheit sozusagen, die anderen endgültig niederzukonkurrieren und im Wettkampf der Nationen der Sieger für alle Zeiten zu sein. Nur das ist grundlegend schiefgegangen. Warum ist das schiefgegangen? Nun, das kann man sich ganz leicht vorstellen. Ich habe ja eine ganze Zeit, so schnell kann ich gar nicht reden. Warum ist es schiefgegangen? Da bin ich schon bald am Ende. Nun, es ist schiefgegangen, weil Wettkampf der Nationen etwas völlig anderes ist als Wettkampf von Unternehmen oder als Wettbewerb von Unternehmen. Wir wissen heute schon nicht mehr, kein normaler deutscher Ökonom, kann ich Ihnen versichern, weiß in Deutschland mehr, was eigentlich Wettbewerb von Unternehmen ist. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich will Ihnen den Unterschied erklären zwischen Wettbewerb von Unternehmen und Wettbewerb von Nationen. Ein Wettbewerb von Unternehmen kann auch gut und richtig sein, wenn ein Unternehmen ein anderes vom Markt verdrängt. Nur was passiert, wenn eine Nation eine andere Nation vom Markt verdrängt? Ja, ich lebe in Frankreich, da leben 60 Millionen Menschen. Nun können wir Wettkampf der Nationen machen und die 60 Millionen Franzosen vom Markt verdrängen. Ja, und dann? Dann sind sie dummerweise alle noch da. Ja. Und was machen wir dann? Nun, dann muss der Sieger im Wettkampf der Nationen muss den Verlierern das Geld geben, damit sie seine Güter kaufen können. Das nennt man dann Transferunion. Das ist dann Transferunion. Das ist ein Modell, womit wir schon mal eine Währungsunion kaputt gemacht haben, nämlich kurz vorher eine deutsch-deutsche Währungsunion. Wir haben eine wunderbare Transferunion geschaffen, indem wir den Osten besiegt haben und der Westen hinterher dafür zahlt, dass der Ost, die Menschen, die im Osten noch geblieben sind, die paar, die noch dort geblieben sind, dass die westliche Güter kaufen können. Und ist das erfolgreich? Wollen wir das jetzt auf Europa übertragen oder was? Stellen Sie sich das vor, wir übertragen das auf Europa. Nicht nur die Dimension würde alle sprengen, sondern es würden die Menschen in Südeuropa auch es nicht wollen. Glauben Sie mir, der Franzose trinkt zwar gern Wein und liegt gern im Sonnenstuhl, aber nicht nur. Nicht nur. Lieber als die Deutschen, ganz sicher, aber nicht nur. Und deswegen kann man nicht glauben, man kann ein Wirtschaftsmodell aufbauen, bei dem man die anderen sozusagen in sklavische Abhängigkeit bringt von der eigenen Produktion. Indem man den anderen dann Almosen gibt, damit sie die eigene Produktion kaufen können. Bei der man die anderen in Arbeitslosigkeit drängt und man ihnen selbst dann großzügig mit dem Almosen die eigenen Güter verkauft. Das kann und wird niemals funktionieren. Und es ist vollkommen absurd, ein solches Modell in Europa aufbauen zu wollen. Und alle die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, alle müssen jetzt das deutsche Modell machen, ne? Alle müssen jetzt machen wie Deutschland. Alle müssen jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, klar. Nur wogegen? Wogegen sollen alle ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern? Es wird ja niemand auf dieser Welt mit Europa eine Währungsunion machen. Und niemand auf der Welt wird so blöd sein, ein Inflationsziel mit Europa auf sich auf ein Inflationsziel zu einigen, dass Europa dann unterläuft, weil überall jetzt die Löhne gesenkt werden und die Preise gesenkt werden. Niemand auf der Welt wird das tun, sondern jeder wird seinen Wechselkurs behalten, seine Währung behalten und wird abwerten, wenn es immer notwendig ist. Deswegen ist die ganze Idee, eine Wettbewerbsfähigkeit von Nationen, vollkommen absurd. Nationen verschwinden nicht im Wettbewerb und Nationen können nicht verdrängt werden. Es gibt einen berühmten Fall, und den will ich Ihnen noch ganz kurz schildern. Es gibt einen berühmten Fall, der immer vergessen wird. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Siegermächte beschlossen, die Alliierten beschlossen, ich gucke immer auf die Uhr, keine Sorge, haben die Alliierten beschlossen, von Deutschland, von dem Sieger Reparationen zu verlangen, Transfers zu verlangen über lange Zeit und erst im letzten Jahr ist die letzte Tranche bezahlt worden von Deutschland, über lange Zeit zu verlangen, dass Deutschland die Sieger entschädigt dafür, für die Verluste des Krieges. Das war doch toll, aus der Siegersicht war das doch klasse. Wir sind die Sieger, wir zwingen den Verlierer, mal jetzt etwas für uns zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, es gab einen einzigen Menschen auf der Welt. Einen einzigen Menschen auf der Welt, der erkannt hat, dass das Schwachsinn ist. Der hieß John Maynard Keynes. Der hat nämlich gesagt, es geht aber nicht. Ihr könnt von den Deutschen nicht verlangen, dass sie sozusagen ihre Schulden zurückbezahlen oder Transfers, Reparationen bezahlen, wenn ihr gleichzeitig verhindert, dass die Deutschen extrem wettbewerbsfähig werden und Marktanteile auf den internationalen Märkten gewinnen. Also hört auf mit diesem Schwachsinn, es mag moralisch gerechtfertigt sein oder sonst wie gerechtfertigt sein, aber es geht ökonomisch nicht, es ist ökonomischer Unsinn und deswegen müsst ihr aufhören. Es hat niemand auf ihn gehört und wir kennen das Ergebnis. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Wir sagen den Griechen und den anderen Südeuropa, sie sollen ihre Schulden zurückbezahlen. Wie können Sie denn Ihre Schulden zurückbezahlen? Nun, Sie können nur Ihre Schulden dadurch zurückbezahlen, dass Sie jetzt Exportüberschüsse machen. Das Gegenteil von dem, was Sie bisher hatten, dass Sie mehr exportieren und weniger importieren. Das geht aber nur, wenn der Haupthandelspartner dieser Länder, und der heißt Deutschland, wenn der das Gegenteil macht. Wenn der das Gegenteil macht, nämlich dafür sorgt, dass er mehr importiert, als er exportiert. Dass Deutschland Leistungsbilanz und Handelsbilanz Defizite hat. Nun sagen Sie das mal in Berlin oder sonst wo irgendjemand, Deutschland müsse Handelsbilanzdefizite machen. Da werden alle verrückt. Nein, wir sind doch das klassische Überschussland. Ja, wir sind das klassische Gläubigerland, die anderen sind die klassischen Schuldnerländer. Wenn das so ist, dann dürfen wir uns ja nicht beklagen, dass die Schuldner Schulden haben. Und dann müssen wir nicht so tun, als könnten die Schuldner die Schulden jemals zurückbezahlen. Und dann müssen wir nicht idiotische Konditionen ihnen geben, damit sie versuchen, ihre Schulden zurückzubezahlen. Denn wir verhindern ja, dass sie ihre Schulden zurückbezahlen. Wir wollen ja nicht, dass sie ihre Schulden zurückbezahlen, weil wir ja unsere Überschüsse mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und das muss sich fundamental ändern. Das ist der zentrale Punkt im Zusammenleben von Nationen, den wir begreifen müssen, den Deutschland vor allem begreifen muss. Es geht nicht mit dieser Politik. Deutschland muss sein Wirtschaftsmodell, sein Wirtschaftspolitikmodell fundamental ändern, vom Kopf auf die Füße stellen.